Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die neue App, entwickelt von Profis für Profis, ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate Exchange, Europas liquidester, regulierter Retailbörse. Sie richtet sich vor allem an Trader mit hoher Transaktionsfrequenz, die professionelle Tools, stabile Ausführung und eine intuitive Bedienung schätzen. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, alle Orders werden direkt über die TradeGate Exchange ausgeführt. Und natürlich, wie bei allen anderen auch, können marktübliche Spreads anfallen. Die Besonderheit? Die TradeGate AG als Betreiberin der Börse vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren daher von hoher Ausführungsgüte, engen Spreads und minimaler Slippage. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETFs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Zwei gebührenfreie Depots, Realtime-Kurse in allen Ansichten und eine nutzerfreundliche Oberfläche gehören ebenfalls zum Angebot. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Heute wollen wir mal dringend wieder über die Börse sprechen, ein bisschen Ausblick geben natürlich, was uns die nächsten Wochen so erwarten könnte und wie wir so vielleicht ins neue Jahr starten. Und weil es viel zu lange her ist, haben wir natürlich aus Frankfurt zugeschaltet, einer unserer persönlichen Lieblinge, auch Liebling aller Schwiegermütter außer der eigenen. Nebenher ist er natürlich noch Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Ich sage herzlich willkommen zurück. Schön, dass wir uns endlich mal wieder sprechen. Robert Halver.
Lieber Peter, vielen Dank für die Einladung und für deine charmanten Lüge.
So kennst du mich.
So kenne ich dich genau. Das wird sich ja nicht mehr ändern. Ich kenne dich ja genau.
Eben. Warum sollen wir jetzt vorheucheln, dass wir uns mögen?
Eben, genau.
So, mein Lieber. Genau, lass mal aktuelle Börsenlage ein bisschen besprechen. Ich finde ja, letzte Woche hat man sehr schön gesehen, die Nervosität ist da. Wir stellen mal plötzlich ein paar Dinge in Frage und drei Tage später, in der Hoffnung, dass doch die Zinsen wieder sinken, gehen wir wieder zurück in den Momentum-Modus kaufen, kaufen, kaufen. Die beide Dip-Jünger haben sich sehr gefreut. Trotzdem haben wir natürlich ein bisschen mehr Volatilität und ich finde, so ein paar Fragezeichen ergeben sich. Und wenn wir mal so auf das Thema Jahresschlussspurt, den letzten Rest einer potenziellen Jahresendrallye sieht, ist natürlich die Frage, ist jetzt Zeit für Asbach oder stellen wir den Shampoos kalt?
Ja, also erstmal hoppla hoppla, natürlich gehört sowas zum Spiel dazu. Etwas mehr Volatilität, es mehr Schwankungen, das gehört auch dazu. Die Beweggründe sind ja auch sicherlich nicht so, dass wir jetzt sagen müssen, oh Hightech bei KI, da haben wir uns aber dann in die Brennnessel gesetzt nach dem Motto, die liefern ja gar nicht das. Nein, die Ergebnisse werden ja toll abgeliefert. Ich denke, es war eine Gemengelage. Du hast angesprochen, die vorübergehend aussetzende Zinssenkungsfantasie, wobei ich das nie verstanden habe, denn was in diesem Jahr nicht passiert, passiert im nächsten Jahr mit einem US-Notenbankchef, der ja dann einem neuen, der ja eine Taube sein wird. Aber ich glaube, Der Hintergrund war vor allen Dingen der Bitcoin-Sektor und bei vielen Meme-Aktien auch, wo man wohl offensichtlich gerne auch auf Pumpe mit vielen Wertpapierkrediten dann auch spekuliert hat. Das ging nicht auf, da braucht man relativ schnell dann eben auch Liquidität, neue Sicherheiten. Und wo holt man die? Natürlich dort, wo Buchgewinne drauf sind. Das war der Hightech-Sektor, da hat man also Kasse gemacht. Aber offensichtlich stellen wir jetzt fest, naja, so schlimm ist es nicht. Diese Branche hat nach wie vor Potenzial. Natürlich braucht die auch mal eine Konsolidierung. Und natürlich sehen wir auch das im KI-Bereich, dass auch bei Halbleitern die Konkurrenz offensichtlich größer wird, ja. Und das ist auch gesund so. Aber dass man jetzt sagt, oh, da haben wir ja quasi potemkinsche Dörfer gehabt und die jetzt in sich zusammenfallen, das sehe ich überhaupt nicht. Und du hast die Zinssenkungsfantasie angesprochen. Das ist das Zauberelixier, sind wir ehrlich. Das ist in, hätte ich fast gesagt, der Asbach, der Schnaps, der die Börse natürlich flüssig hält, nach dem Motto, ja, ich habe keine großen Anlageklassen, die attraktiv sind zu Aktien, ja, und ich kann mich günstig verschulden, da kann ich natürlich auch weiter im Aktienmarkt investieren. Und dass ich davon ausgehe, im Trend der nächsten Wochen und Monate wenn sich die Börsen weiter nach oben stabilisieren. Und ich habe überhaupt keine Probleme, auch die Aussage zu treffen, dass ich den Hightech-Sektor KI für längerfristig sehr interessant halte.
Würdest du das als trotzdem so ein bisschen als, nicht wagnisegal ist das falsche Wort, aber einfach, sagen wir mal, sich ein wenig veränderte Umfeld, dass wir schneller und leichter mehr Volatilität bekommen, was ja erstmal nichts Schlechtes ist?
Ja gut, Volatilität wird mich natürlich als Mitarbeiter einer Handelsbank natürlich immer sehr freuen. Aber natürlich, die Volatilität war lange Zeit sehr weit unten. Es kommt da ein bisschen mehr Schmackes dazu. Könnte man auch sagen, ohne Vola keine Cola. So, aber
Philipp von Rann sagt das immer gerne.
Ja, das sage ich auch gerne, das sagen sehr viele gerne, aber es passt so oder so, egal wer es sagt. Das ist ja, das wird zum Spiel dazu. Wir haben es mit einer Branche zu tun, die natürlich hoch bewertet ist, ja, wo man auch mal fragen muss, ja, wo kommen jetzt die Gelder für die KI-Investitionen her? Also gehört das dazu. Aber jetzt da die Angst zu haben, dass wir hier etwas haben, was wir früher neuen Markt genannt haben oder Internetblase, wo dann die Bewertungen ja so außer Rand und Band waren, wo das Börseneinführung hier in Frankfurt stattgefunden haben und die Erlöse anschließend das Festgeld einfach festgelegt wurden. Also das haben wir ja nun nicht. Wenn man nach wie vor eben eine intakte Branche, und eins wollen wir bitte nie vergessen, das ist für mich ein Hauptargument oder ein Killerargument gegen massive Einbrüche. Wir haben ja gerade auch die geostrategische Frage zu stellen. Chinesen und Amerikaner wissen natürlich, wer KI beherrscht, wer Hightech beherrscht, beherrscht die Welt. Also wenn beide Seiten massive investieren, und dann gab es ja da vor ein paar Tagen, einigen Wochen natürlich dann auch diese Schreckensnachricht, ja, dass gesagt wird, oh, wir fragen mal bei der Regierung in Washington an, ob die uns dann unterstützen kann. Das wurde so interpretiert, wir haben kein Geld mehr, um KI zu investieren. Der Hintergrund war aber auch, wie ich finde, vor allen Dingen ein anderer, nach dem Motto, wenn die Chinesen so viel Geld reinpumpen in ihre Staatsunternehmen, so wie früher im Ostblock die Athleten da gedopt wurden, ja, müssen wir da nicht von amerikanischer Seite auch mithalten, denn wenn die Chinesen irgendwann mal die Nase vorn haben, ist es ein Vorteil, den man nicht mehr so leicht einholen kann. Und das war der Hintergrund. Aber nach wie vor stellen wir fest, dass eben die Hyperscaler, wie man sie nennt, nach wie vor eben aus ihrem Cashflow massiv investieren können. Wir Deutsche machen ja gerne dann diese Dramaturgie draus. Oh, die Schattenbanken, die da jetzt Geld verscherbelt haben, damit in KI investiert werden kann. Ja, wir haben Schattenbanken in Amerika, aber daraus jetzt zu eine Story zu stricken, die Schattenbanken werden jetzt Probleme kriegen. Dagegen ist Mutter Natur, die US-Notenbank, die sagen wird, wir lassen nie mehr eine Schulden-, Finanz- oder Bankenkrise zu, weil es wäre die letzte. Das hat mit Stabilität wenig zu tun, sorgt aber dafür, dass die Aktienmärkte stabil bleiben. Als Auffangbecken für die verunsicherten Anleger, die ja für Zinspapiere nach Inflation und nach Bonität keine vernünftigen Renditen mehr bekommen.
Und natürlich ist es lieber ein bisschen zu viel in Zukunft investieren als deutlich zu wenig, wenn man diese
Zukunft schwankt. Ich schlage vor, dass hier von europäischer Seite, auch von der Politik, der eine andere, der von Wirtschaft ansonsten weniger Ahnung hat als die Kuh vom Sonntag, ja, dann meint, er müsste jetzt mal bei Amerika Gülle ausschütten nach dem Motto, ha, ihr habt übertrieben, ich hab aus der Vergangenheit nicht gelernt. Also diese Herrschaften, ja, die teilweise, entschuldige bitte, wenn ich da jetzt sage, ohne Ausbildung Positionen haben, da fällt mir nichts mehr so ein. Das ist Realsatire. Ich wusste gar nicht, dass Deutschland so lustig sein kann.
Ja, das ist das Problem, dass das nicht alle so sehen. Gell? Realsatire müsste Absicht sein. So ist es leider auch selbst für uns manchmal nur zum Kopfschütteln in der ganzen Sache. Aber ist es am Ende des Tages nicht einfach so, wie Ray Dalio das, glaube ich, die letzte Woche gesagt hat, selbstverständlich baut sich da über diese KI-Investition eine Blase auf, aber es heißt ja noch lange nicht, dass die jetzt schon platzen muss.
Also Blase ist immer ein schöner Begriff, ja. Was heißt denn Blase überhaupt?
Die genaue Definition dafür gibt's in dem Sinne ja erstmal.
Ja, ich meine, Blase ist immer negativ. Man denkt dann immer an den Blasen an Füßen, die aufgestochen werden muss, damit der Druck nachlässt. Aber offensichtlich hat diese Blase bei Hightech sehr dicke Wände. Ja, es gibt die fundamentale Substanz dahinter, die ordentlich ist. Und wenn es natürlich zwischendurch Konsolidierung gibt, das gehört dazu. Aber dann nicht bei jedem Tag, der schwach ist, dann quasi von den Medien zu hören, wow, und das war's jetzt, ja, endlich kommt die Rationalität zurück. Ja, wir haben eine Blase, aber eine rationale Blase. Eine Blase, die natürlich für Pionierbranchen immer dann existiert. So ist es nun mal. Aber nochmal, man verdient Geld damit offensichtlich. Und offensichtlich der ein oder andere Wert macht ja fantastische Umsätze und Gewinne. Das ist natürlich alles Schau. Und wenn der eine oder andere, nennen wir ihn mal, welcher Name fällt mal ein? Michael Burry, ich erwähne es einfach mal so. Wenn der natürlich dann meint, dagegen zu halten, kann ich nur sagen, nur weil man 2008 oder 2007 früh diese Immobilienblase gesehen hat, die wirklich eine Blase war, weil nichts dahinter war, heißt das nicht, dass ich dann für alle Zukunft dann der treffsichere Investor bin oder Spekulant bin. Und das sage ich ja auch sehr offen. Michael Burry hat sich dann auch in der Zwischenzeit nicht immer mit Ruhm bekleckert mit seinen Marktmeinungen.
Absolut, und auch mit einigen großen Positionierungen ist er die letzten Jahre auch häufiger mal falsch gelegen. Andererseits finde ich, das ist ja trotzdem ein heilsamer Mechanismus, wenn jemand natürlich als eine Gegenposition bringt, die er argumentiert, und das gilt ja nicht für alles, ist ja keine Infragestellen von KI oder dem Potenzial von KI, sondern eben ein paar Einzelne, die eben vielleicht mal überlegen müssten, ob das vielleicht zu viel an Investitionen ist oder nicht. Und das ist ja nun ein, finde ich, immer ganz gut heilsam, wenn man eben auch seine eigene Position mal hinterfragt dabei.
Nein, definitiv.
Muss deswegen ja nicht heißen, dass quasi übermorgen Meta-Hops geht.
Nein, oder? Aber natürlich auch, das mache ich auch. Man sollte ja immer in den Spiegel schauen und sagen, bist du noch richtig mit deiner Meinung, das ist klar. Aber wenn wir nur eine Stufe höher gehen, wenn frühere Blasen geplatzt sind, dann eben wegen der Substanzlosigkeit, aber auch, weil die Notenbanken auf einmal dann Wasser in den süßen Wein geschüttet haben. Wir haben aber jetzt eine Zinssenkungsfantasie. Und wenn wir davon ausgehen, lieber Peter, dass wir noch 3 Zinssenkungen in Amerika bekommen, dann ist das eben auch genügend Unterstützung noch in puncto Liquidität, auch eben für Investitionen in Branchen, die hoch bewertet sind. Und wenn wir gleichermaßen feststellen, dass ja auch mit einem neuen Notenbankchef, wenn Not am Mann ist, eben auch verhindert wird, dass die Renditen am langen Ende zu stark steigen, ja, einfach um keine Finanzinstabilität zuzulassen, dann kommt das ja auch wiederum den Branchen zugute, die natürlich dann zinssensitiv sind. Das ist natürlich der Hightech- und der KI-Sektor.
Wenn wir mal gerade bei der Notenbank bleiben, ich meine, was ist diese Zinsentscheidung im Dezember? Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit ja wieder sehr hoch, dass eine Zinssenkung kommt. Ich finde, und das wird ganz, glaube ich, ganz spannend zu sehen sein dann in den Tagen danach, wenn vielleicht dann zur Abwechslung mal halbwegs aktuelle offizielle Konjunkturdaten wiederkommen und man nicht mit Daten von September arbeiten muss. Was ist die am Ende des Tages wert? Weil das ist ja eigentlich ist es ein Stochern im Nebel. Eigentlich triffst du eine Zinsentscheidung, um den Markt ruhig zu halten und versuchst dann nächstes Jahr wieder data-dependent zu operieren, soweit das dir möglich ist.
Data dependent, Peter, ist ja so ein schöner Begriff. Ich nenne es mal der Alibi, ja. Aber Jay Powell versteht es, also der Notenbankchef versteht es ja mustergültig, sich als der Stabilitätsvertreter zu verkaufen. Aber auch Jay Powell, ich schätze es ja gar keine Frage. Er macht das auch sehr ruhig. Ja, also ist er quasi das Gegenteil von Alva. Ja, sehr ruhig. Aber in letzter Konsequenz wird kein Notenbankchef zusehen, wie Amerika an die Wand fährt. Ja, weder in puncto Finanzinstabilität oder Kulturinstabilität. Von daher nimmt man auch immer gerne das Argument, naja, wir wussten ja gar nicht, was im Augenblick dann an Daten reinkommt, so ein bisschen als das Alibi nicht zu machen. Und dann Jay Powell kann natürlich nicht jetzt so schnell umschalten. Er hat sich immer verkauft als jemand, der natürlich dann auch im Kampf gegen das Weiße Haus die Fahne hochhält. Der kann nicht sagen, wisst ihr was? das war's jetzt, 180 Grad Wende, ich laufe in die andere Richtung. Das wird nicht funktionieren. Von daher musste er nach der letzten Zinssenkung auch so ein bisschen dann die Luft rauslassen. Aber tut mir leid, man muss zwischen den Zeilen sehen. Bei der Neuverschuldung, die Amerika macht, auch bei den Konjunkturinstabilität, gut, die haben immer noch Wachstumsraten, da wären wir glücklich, wenn wir die in Deutschland hätten, ja. Da würde Herr Merz wahrscheinlich halbtrunken über Berlin, über den Kudamm laufen, ja, vor Freude. Aber das haben wir ja nicht, das haben wir ja nicht, aber Amerika sorgt natürlich dafür, dass man stabil bleibt. Und über allem schwebt natürlich immer der Systemstreit mit den Chinesen, ja. Also bitte, dass wir sagen, wir müssen auch mal, wie heißt es so schön, man muss ja mal in der Dunkelheit die Katzen grau werden lassen und einfach dafür sorgen, dass Amerika, unser Land, America First, MAGA, wie auch immer, natürlich die Oberhand behält im Kampf gegen die Chinesen. Das hat damals schon Ronald Reagan gemacht, als darum ging, die bösen Sowjets niederzuringen. Dafür ist auch eine Fette da, das wird sie eben auch machen. Nur das Verkaufen ist natürlich geschickt und Wasser predigen, Wein saufen, hätte ich fast gesagt. Aber im Grunde genommen wird jeder Notenbankchef und der Nächste, der eine Taube sein wird, von Gottes Gnaden, wobei wir alle wissen, wer Gott ist, natürlich im Zweifel für den Angeklagten, das heißt für die Konjunktur oder für die Finanzstabilität, damit man eben den Systemrivalen klein hält, indem diese Konjunktur und auch der Hightech-Sektor, der KI-Sektor geschmiert wird. Also da habe ich überhaupt keine Angst. Die Bilanzsumme wird ja nicht weiter reduziert. Das heißt, die Liquidität, die wir haben in Amerika, ist immer da. Man muss ja nun mal die Bilanzsumme betrachten. Aktuell ist es runtergekommen von Höchstständen, ja. Aber im Vergleich zu einer Vorkrise, 2008er, vor der Finanzkrise, wird Amerika in Liquidität nach wie vor ertränkt. Also man soll bitte nicht sagen, die Liquidität wäre knapp. Überhaupt nicht. Und wenn etwas bei Banken passiert, Regionalbanken, das haben wir letztes Jahr gesehen, Mutter Natur, die Fed ist immer wieder da und sagt, was braucht ihr? Ihr habt das.
Nee, das ist, ich glaube, das ist immer klar. Damit rechnet ja auch jeder quasi eben am Marktgeschehen, dass da die Fed im Zweifel immer einsteigen wird. Aber die Kehrseite ist natürlich schon, wenn man zu viel an der Zinsschraube jetzt dreht aus politischen Überzeugungen und wirtschaftlichen Überzeugungen, dass du natürlich ein inflationsseitiges Problem bekommst.
Gut, die Inflation wird dann...
Der Geist ist ja nicht wieder zurück in der Flasche.
Nein, definitiv nicht. Und wer Marius Müller-Westernhagen kennt, der weiß natürlich nochmal auf Inflation bezogen. Ich bin wieder hier in meinem Revier, war nie wirklich weg, hat mich nur versteckt. Natürlich ist die Inflation da, aber Inflation, jetzt müssen wir über die Rettung vor Inflation nachdenken. Was kaufe ich dann? Aktien, Nominalkapital, die die Inflation mitnehmen. Wenn die Bonität schlechter wird von US-Staatspapieren mit ihren jetzt 38 Billionen, ja, und das eigene Statistikamt sagt ja, bis 2035 gehen wir auf 50 Billionen. Das wird ja nicht besser. Ja, was ist die Alternative? Dann macht es ja keinen Sinn zu sagen, ich setze jetzt noch mehr auf Zinspapiere, dann schaue ich ja auch, weil die anderen, die Großkopfer, den Chinesen nicht über die Staatspapiere kaufen, dann muss ich sagen, wo ist die Alternative? Und da ist eben der Aktienmarkt das große Auffangbecken, weil die Inflation die Aktien hochtreibt, wie die Flut die Schiffe. Halleluja, haben wir es ja, sodass man im Grunde genommen sagen muss, wir haben eine Lösung, wir haben weißen Rauch bei all den Instabilitäten, in Form von Aktienmarkt, und es ist da nicht nur Hightech oder KI, dann haben sie aber auch bei den kulturreagiblen Werten, die ja günstig sind, ja, deutlich günstiger im Vergleich. Und wenn die Weltwirtschaft etwas kommt, davon gehe ich jetzt im nächsten Jahr aus, weil man sieht, in Infrastruktur, in Rüstung, in KI investiert wird übrigens weltweit, um wettbewerbsfähig zu sein. Ja, da habe ich auch die Alternative im Aktienbereich. Ich muss da nicht auf dem Einzylinder von Hightech und KI rumjuckeln. Dann habe ich eben auch die breitere Absicht und habe ich dann eben den Vier- und Sechszylinder, ja, nicht den Einzylinder, wie es früher bei einem Landtraktor der Fall gewesen ist.
Oder Zweizylinder, wie es bei uns bald nur noch erlaubt ist, bevor es die gar nicht mehr gibt, die Zylinder. Ich entnehme dem ganzen Jahr, jetzt hatten wir ja ganz viele auch schon Ausblicke fürs kommende Jahr von den ganzen großen Häusern, alle Jahre wieder das gleiche Spielchen. Und ich habe schon den Eindruck, so ein bisschen an Wettrüsten, wer das höchste Kursziel für den S&P ausrufen kann. Ich finde es fast ein bisschen, ist schon wieder quasi kontraproduktiv, finde ich, wenn alle schon wieder ein bisschen zu optimistisch sind. Das ist wie vor 3 Jahren, als alle so überpessimistisch waren und dann eine wunderbare, riesengroße Rallye losging. Und wir wissen auch, dass diese Kursziele im Prinzip nicht viel wert sind. Trotzdem zeigt es natürlich so ein bisschen die Grundhaltung, die man in den großen Häusern hat. Und die ist sehr bullisch.
Ja, und vor allen Dingen sehr prozyklisch, ja klar. Und wir wissen natürlich nicht, was morgen bringt, aber die allseits beliebte Frage, erstens Jahresendrally und zweitens, was passiert im nächsten Jahr, wird eben immer gestellt, wird auf jeder Veranstaltung danach gefragt, vom Veranstalter oder auch von den Kunden, Anlegerinnen, Anlegern, das gehört eben dazu. Von daher hast du recht, es ist natürlich unseriös, aber man kann ja trotzdem mal ein paar Dinge festlegen. Wenn wir Zinssenkungsfantasie haben, die zur Not eben auch von der EZB dann noch bestückt wird, wenn es hart auf hart kommt, pro Aktie, klar, weil Kultur wird geschmiert, die Alternativanlageklasse ist uninteressant, mehr Inflation zulassen, zur Entschuldung eben auch, ja, Inflation möglichst so hoch halten, dass sie oberhalb der Zinsen und Anleiherenditen ist, damit der Staat sich elegant entschuldet, bringt natürlich zuerst mal Geld in die Aktienmärkte. Dann weltwirtschaftliche Erholung, offensichtlich ist das ja geplant, Planungssicherheit bei Zöllen, die sind nicht schön. Zölle sind ja sozusagen der fette Pickel, ja, auf dem schönen Gesicht der Weltkonjunktur, aber er wird offensichtlich da nicht größer, weil man ja Planungssicherheit hat, weil ja die Handelsabkommen gestrickt worden sind. Die Unternehmen auch dann gucken, wo gehe ich denn hin, wenn Deutschland eben keine Reformen macht und der Herbst der Reformen ist ja eher der Winter der Ernüchterungen. Also dann werden die Unternehmen eben stärker auch im Mittelstand der zweiten, dritten Reihe schauen, ob man dann nicht in Amerika besser aufgehoben wird. Dann habe ich ja eben da auch die Alternative, dass die Gewinn- und Verlustrechnungen der Unternehmen sich auffällen. Wir haben die Themen KI, wir haben, wie gesagt, die Kulturwerte, wir haben Biotechnologie, wir haben die Zyklika, wir haben Raumfahrt, ja, wir haben Schwellenländer natürlich, wollen wir nicht vergessen, die ja in diesem Jahr besser gelaufen sind als die Industrieländer, die, wo Trump die auch leben lässt, ja, das ist sehr wichtig. Der Dollar ist relativ schwach, es hilft natürlich den Schwellenlandwährungen, dass da kein Kapitalabzug nach Amerika stattfindet, die können auch Zinssenkungen machen, ohne die Angst zu haben, können also quasi im eigenen Saft schmoren und die Wirtschaftspolitik betreiben, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg betrieben haben. Ja, also ist das auch eine Alternative. Warum sollte jetzt, wenn man das sagt, ein Aktienmarkt einbrechen? Wir wollen ja keinen Krieg haben, Gottes Willen. Das wäre natürlich ein Game Changer, aber vor dem Hintergrund bin ich der Meinung, muss ich jetzt nicht in Sack und Asche gehen und sagen, ich gehe geläutert, positiv geläutert in das nächste Jahr. Es muss ja nicht so ein Jahr wie dieses Jahr gewesen sein, aber ich sehe jetzt nicht, wo die Alternative ist. Was soll ich denn machen? Auch der Kryptobereich, ja, der hat ja auch Schlagseite offensichtlich, hat auch mal anständig, ja. Dann gibt mal Druck raus. Also ich bin dann schon im Aktienmarkt mit seiner großen Palinenpackung, wo es ja eben nicht nur Marzipan KI gibt, sondern eben auch Nuss-Nougat-Splitter oder was alles gibt, ja. So ist ich ja leider auch gerne, wie man mir das annimmt. Aber ja, das heißt, ich bin immer noch satt und immer noch bedient. Und darum geht es eben, dass der Aktienmarkt reiter wird, vor allen Dingen durch die konjunkturreagiblen Werte. Viele Werte auch bei uns haben ja Kursbuchwertverhältnisse unter 1, ja. Also wenn die Werte dann bei eBay zerschlagen und dann verkauft würden, habe ich dann mehr als der Markt hergibt, als Marktkapitalisierung. Da ist dann nach wie vor Potenzial drin. Also die Aktienbreite ist da. Aber das Hauptthema bleibt dabei. Günstige Zinsen, Inflation, wo man einfach schreiend nach Sachkapital sucht, was neben Gold dann eben auch dann der Aktienmarkt ist.
Genau, zumindest in einem nicht rezessiven Umfeld, von dem du ja jetzt auch ausgehst, dass es nicht eintrifft. Bleiben wir mal in den USA, du hast es jetzt schon so mehrfach auch angerissen, aber lass uns da mal gerne ein bisschen vertiefen. Gehst du tatsächlich davon aus, dass wir eine größere Marktbreite bekommen? Das hat man eigentlich auch in diesem Jahr schon ab einem gewissen Punkt, sagen wir mal, erwartet oder man hat sehnsüchtig drauf gewartet. Das blieb dann so ein kurzes Strohfeuer und dann ist man dann doch wieder sehr schnell in das sehr enge Feld reinmarschiert, der Momentum getriebenen Werte.
Ja, in diesem Jahr hatten wir die Unsicherheit. Was heißt denn das jetzt für mit der Handelspolitik? Ja, dann eben auch wieder die Auseinandersetzung mit den Chinesen, wo Trump ja zwischendurch immer mal aus der Hüfte geschossen hat. Aber selbst mit den Chinesen hat man jetzt kein wirkliches Abkommen. Aber die beiden müssen sich ja mögen. Ist ja so. Platonische Beziehungen halten oft länger als die Liebesbeziehungen. Die einen haben seltene Erden, die wollen in Amerika unbedingt dann den größten Absatzmarkt der Welt verkaufen. Die Amerikaner wiederum wollen auf die billigen Püppchen und alles, was es gibt, Vorprodukte von Chinesen nicht verzichten. Ja, das können sie selbst zu den Konditionen nicht herstellen. Also ist das Einigung. Das muss natürlich jetzt durch die Nahrungskette der Industriebetriebe, wo investieren wir, wie investieren wir dann durch. Aber der Haupttreiber ist natürlich, dass man sagt, auch in Schwellenländern, wir wollen natürlich weiterhin am Kuchen teilhaben der Weltkultur und investieren dann. Verschuldung wird ja weltweit wie verrückt gemacht, auch die Chinesen. Da ist da schon Substanz dahinter. Dann kann man also jetzt nicht sagen, jetzt haben wir hier mal eine rezessive Landschaft, die nicht endet. Also da sehe ich schon Potenzial, definitiv Russell 2000, auch in Amerika, bei uns dann endlich mal der MDAX dann auch, der hat ja durchaus lange Zeit dann mitgehalten mit dem DAX, ist dann ein bisschen abgeflacht, weil natürlich auch wir die Sonderkonjunktur über nicht vorhandene Reformpolitik und im Grunde genommen mehr Staatswirtschaft, ja, und nur wenn ich in Deutschland denke ich vor allen Dingen an ein wunderschönes Wahlplakat, das ich im Kommunalwahlkampf in NRW gesehen habe. Da stand drauf, wir müssen nicht mehr arbeiten, wir müssen mehr enteignen. Wenn das die Stoßdichterung in Deutschland, kann ich nur sagen, da werden aber die Investoren jubilieren und mit wenigen Fahnen nach Deutschland kommen. Natürlich nicht, Peter. Also das ist etwas, das muss gestoppt werden, sofort. Aber wir dürfen eben nicht diese Angst haben, dass was wir in Deutschland ideologisch jetzt völlig in die falsche Richtung drehen, dass das weltweit gemacht wird. Die Welt, offensichtlich außer von Deutschland, ist wirtschaftlich vernünftig. Ja, ich möchte, dass auch ein Merz sich abspricht, dass das besser wird. Aber wir geben ja Geld aus, aber bitte nicht den Fehler machen. Ich sitze hier wie der deutsche Michel ängstlich dann wie das Kaninchen vor der Schlange und sage, die ganze Welt ist schlecht. Nein, die Welt ist wirtschaftlich deutlich, deutlich besser aufgestellt als Deutschland.
Naja, und quasi du hast den Pragmatismus auch von China und den USA oder den Zwangspragmatismus, den man haben muss, weil man sich gegenseitig braucht. Wie heißt es immer so schön? Liebe vergeht, ne? Acker besteht.
Genau. Wem sagst du, das muss ich kommen aus der rheinischen Landwirtschaft?
So ist es. Das ist hier im süddeutschen Raum wahrscheinlich nicht anders in der Handhabe im Pragmatismus. Du hast den Russell 2000 auch angesprochen, also gehst du schon wirklich in, auch das ist ja etwas, was dieses Jahr nicht so funktioniert hat, weil auch die, sagen wir mal, dieses erhoffte Gewinnwachstum, das in der zweiten Reihe, das kam halt auch noch nicht so richtig an. Ich habe jetzt so die ersten größeren Konsensschätzungen, hast du natürlich auch gesehen, die einen sehr massiven Anstieg nächstes Jahr in der zweiten Reihe sehen bei den Gewinnen in der Breite, gerade beim Russell. Wenn es denen so kommt, ist das natürlich ein spannender Markt oder ein spannendes Segment.
Ja, positiv auf jeden Fall, aber in diesem Jahr eben war eben die Handelsunsicherheit. Selbst wenn dann eben jetzt gewisse Abkommen unterzeichnet sind, da wartet man ja trotzdem ab, kommt da noch immer was aus dem Weißen Haus. Aber ich glaube, da sind wir weitestgehend durch, somit man jetzt mehr diese Planungssicherheit hat und im nächsten Jahr eher Bescheid weiß, wo es ist. Wir stellen ja auch fest, Trump lässt ja offensichtlich auch in Mexiko und Brasilien weiter produzieren, auch in Asien. Wohlwissend, die Konditionen kann er ja gar nicht in Amerika darstellen. Also eine gewisse Einstellung, ja. Und die Tatsache, dass ja offensichtlich auch die letzten Wahlen in Amerika nicht unbedingt für ihn ausgegangen sind, ja, und dass er offensichtlich auch mit dem neuen New Yorker Bürgermeister, da hat er ja ein Weiße Haus eingeladen, und er durfte sich zwar nicht hinsetzen, da musste stehen, aber immerhin. Du bist ja Pragmatismus. Also Herr Trump kann auch nicht überreißen, das weiß man auch, und dass man das auch hier noch mal sagt. Wann kapiert eigentlich die Politik bei uns, dass das, was Trump sagt, nicht unbedingt das ist, was Trump macht? Ja, natürlich hat er Zölle gemacht, natürlich tritt er massiv auf, aber nur bis zu einem Punkt, wo es dann die eigene Wirtschaft zum Schaden kommt. Und deshalb wird das im nächsten Jahr für mich von den volkswirtschaftlichen Daten stabiler sein, mit mehr Planungssicherheit, und das spricht dann eben für den Russell 2000.
Mhm. Im Kontrastprogramm Europa.
Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme. Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Quasi, wenn man jetzt mal ein Jahr zurückgeht, bei vielen mit dem Potenzial der Outperformance hat für ein paar Monate ganz gut funktioniert und dann quasi ein ähnliches Bild wie mit der zweiten Reihe oder allem anderen außerhalb, sagen wir mal, der momentumgetriebenen Werte, alles mit KI und Big Tech. Siehst du die Chance, dass Europa, der Aktienmarkt da mithalten kann oder vielleicht sogar einen Schnaps mehr machen kann nächstes Jahr, eher größer oder kleiner als dieses Jahr, die Chance?
Das geht nur, wenn wir einfach mal aus den Pötten kommen, wenn man im Ruhrgebiet sagt, wenn wir einfach mal die Reform machen. Du hast angesprochen, im ersten Halbjahr sind wir besser gelaufen, wir gedacht haben, neue Regierung, neuer Optimismus, Reformen, ja. Ich habe ja auch gedacht, nach der Bundestagswahl, naja, jetzt gehen mir die Argumente aus, um die Politik in Kakao zu ziehen. Nein, es ist genauso schön geblieben.
Sie enttäuscht einen immer wieder nicht.
Ja, genau. Aber wenn es hier wirklich angepackt würde, wenn also Reformen kämen, dann hätten wir da eine gewisse Möglichkeit. Aber ich sehe es eigentlich nicht. Wir werden mitlaufen, was okay ist, ja. Also die Mitläufer mit dem amerikanischen Trend, ja. Wenn da die Wirtschaft dann besser läuft und auch da die Zykliker besser laufen, laufen wir auch mit, weil ja auch viele Werten unterstellt wird, die gehen auch nach Amerika, so heißt es, dann laufen wir mit. Aber eine Sonderkonjunktur, dass wir eben hier einen Schnaps draufsetzen, nur wenn wir eben dann auch neben dem Geld, das reingeschüttet wird, was nicht ausreicht, es müsste eben geflankiert werden von Reformen, sonst wird diese Pflanze, die da mal eingesetzt wird, mal kurzfristig dann gedüngt, dann verwelkt sie und dann wird das nichts werden. Aber ich hatte den Eindruck, dass die kleine große Koalition das nicht hinbekommt. Wir können es hier locker ansprechen, weil die SPD hat massive Angst, weiter die Linken zu verlieren, ja. Und deshalb blockiert sie ja vieles, was sie früher durchaus mal unter einem SPD-Kanzler Schröder gemacht hat. Im Augenblick ist das eine Immobilie. Das muss man leider erkennen. Und ich muss ja kein Berater für die SPD sein, aber ich glaube, längerfristig wird sie mehr Punkte machen, wenn sie sich auch bewegt, indem sie sagt, liebe Leute, wir müssen auch was für die Wirtschaft tun, das auch umsetzen im Augenblick. Aber ist der Schmerz wohl noch nicht so groß, wo die Umfragen schlecht aussehen. Ja, und Herr Merz auf der anderen Seite hat natürlich Angst, seinen Koalitionspartner da zu verlieren. Wobei, was soll die SPD denn machen? Ja, sie ist ja auch gefangen in dieser Koalition. Also macht da endlich mal was. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn nichts passiert, gibt es eben nicht diese Outperformance in Deutschland, in Europa gegenüber Amerika. Amerika ist nach wie vor the place to be.
Die unterschreibe ich natürlich alles, habe aber auch den Eindruck, dass die Union jetzt nicht nur aus Angst, den Koalitionspartner zu verlieren, relativ ängstlich daherkommt. Also einen richtigen Reformeifer erkenne ich nicht und ich bin quasi, was ich immer wieder feststelle, das ist scheinbar so eine rhetorische Taktik bei unserem wunderbaren Bundeskanzler ist, dass er bei jeder Rede wenigstens versucht, irgendwie ein oder zwei so Phrasen reinzubringen. Wo ich mir denke, mittlerweile bringt er mehr Phrasen als du, nur hast du zwischendrin noch ein paar Fakten.
Victor, ein Interviewpartner, ja, in dem Falle von dir, du stellst immer die falschen Fragen, ja. Ich versuche da ein bisschen noch, ja.
Du, ein bisschen Leben reinzubringen.
Ja, aber okay, aber es scheint.
Nein, also, immer ein bisschen noch. Nee, also ernsthaft ist natürlich, klar, Herbstreformen ist irgendwie rum, also der Herbst ist rum, bei mir draußen, südlich von München, wo ich lebe, ist schon ein Haufen Schnee, quasi symbolisch sozusagen für den Reformeifer. da kommt doch irgendwie nichts mehr.
Ja, aber wenn nichts kommt, ich meine, machen wir uns nichts vor, dann werden die Ränder eben größer. Es ist einfach so, weil einfach es brennt ja auf den Lippen und du musst ja vorstellen, also wir waren früher ein Industrieland, ja, das sind wir immer noch. Wir haben im Augenblick eine Industrieproduktion auf dem Niveau von Ende 2019. Also 6 Jahre ist nichts passiert, gar nichts passiert. Okay, jetzt kann man sagen, da war die Corona-Zeit dazwischen, aber tut mir leid. Und 2008, ja, als die Briten mit ihren Bankenversicherungen nach der Finanzkrise wirklich am Boden gelegen haben, konnte uns die Industrie wieder hochholen bei uns, weil wir hatten eine Industrie. Jetzt geben wir das ab. Ja, sieht man auch, dass wir zum Beispiel weniger Emissionen, CO2-Emissionen loslegen. Was aber der Hintergrund ist, dass wir in
weniger Produktion
haben. Das muss man auch sehr klar erkennen. Und wenn man da nichts rangeht, wenn also Industriearbeitsplätze, die ja wichtig sind, ja, wenn man die großen Länder mit Autoindustrie, das waren ja früher beamtenähnliche Jobs, das ist vorbei. Und wenn das so weitergeht, wenn die Ängste da sind, ja, dann geht's weiter an die Ränder, das muss man klar erkennen. Und das Rumreiten und die Kritik, dass die Ränder größer geworden sind, das ist die falsche Frage. Die Frage ist, was haben wir, also die berühmte Mitte, falsch gemacht, dass es so weit gekommen ist? Das ist die entsprechende Frage. Und ich bin der Meinung, wenn die Politik diese heißen Eisen anpackt, dann tut das weh. Aber man merkt, das wird am Ende besser, wenn auch die Wähler dann auch zurückkommen. Ja, aber das muss die Mitte jetzt leisten. Aber auch wenn man sich dann mit Rentendiskussionen so beschäftigt oder im Grunde genommen dann auch auf Arbeitgebertagen so auftritt, dass die Anwesenden, die Politiker auslachen. Peter, tut mir leid, aber das ist ja hier Kabarett. Da ist ja die Muppet Show eine intellektuelle Veranstaltung gegen. Ja, also tut mir leid. So geht es nicht. Und was auch da an Wirtschaftspsychologie zertreten wird, wir kennen das ja noch, zumindest die ältere Herren wie ich, ja, dass mal anders gewesen ist, ja. Vorsprung durch Technik haben wir lange nicht mehr erwähnt. Ja, das wird woanders gelebt. Und dann nur hohle Phrasen zu bringen, schön formuliert, toll, ja, aber das ist ja nichts dahinter. Potemkinsche Dörfer, da ist nichts hinter. Tundra, Taiga, ja. Wenn da nichts kommt, wenn das Zutrauen nicht kommt, dann gehen die Unternehmen noch mehr weg, die Arbeitsplätze sind weg und dann kriegen wir jetzt richtig Spaß, dann gibt es einen hohen politischen Preis.
Mhm. Habe heute zufällig gesehen, poppte rein eine neue Meldung, eine Umfrage quasi des BDI zusammen, glaube ich, mit Deloitte war es. Weiß nicht, ob du es zufällig gesehen hast. Demnach planen 68% der Industrieunternehmen in Deutschland in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Produktion zu verlagern, hat natürlich vor allem Themen wie Zoll und so weiter und so fort.
Jetzt überleg mal, was dahinter steckt. Also wenn das so käme, wenn man nichts tut, dann können wir davon ausgehen, wird in 10 Jahren spätestens in Deutschland kein Auto mehr produziert. Ja, und dann, das ist unser Haupterfolgsstrang gewesen und der ist dann verdörrt. Was haben wir denn alternativ? Hightech haben wir nicht. Ja, Dienstleistungssektor, das sind wir, das ist nicht unsere Mentalität, unsere DNA, dann wird es schwierig. Wir müssen schon auch die Industrie weitermachen. Aber wenn man das nicht will und auch an den Grundlagen schon, da fehlt es ja schon mit Energieversorgung zu vernünftigen Preisen. Das ist auch zum Beispiel eine Schelte an Europa. Industriestrompreis auf 5 Cent. Klingt gut. Aber die EU erlaubt uns nur 3 Jahre. Ja, wer investiert denn für 3 Jahre in Deutschland? Das macht doch keiner. Das ist Realsatire. Ich verstehe das so falsch. Ja, dass man da, hallo, die Leute brauchen eine Perspektive. Wenn auch sie, die Leute geben weniger Geld aus. Man sieht, welche Rabatte es mittlerweile auf Möbel gibt. Das ist ja unglaublich, ja. Zum Beispiel, weil einfach der Absatz nicht mehr da ist. Das sollte man langsam mal sich vor Augen führen. Und da muss man mal auf den Tisch schlagen. Und ein Herr Merz könnte das ja, ich meine, der ist jetzt 70, der könnte dieses Elder Statesman sagen, so, jetzt ist es vorbei, das machen wir so nicht mehr. Sonst wird ihm irgendwann die Entscheidung abgenommen. So ist es nun mal, ja. Also, Mitte, bewege dich.
Bitte. Mhm. Du musst ja natürlich auch noch dazu sagen, bei dieser Industriestrompreisdebatte, es ist ja nicht nur zeitlich begrenzt, sondern auch nur auf, glaube ich, die Hälfte des Stromverbrauches, weil irgendein Green, nicht Deal, aber irgendein anderes Gesetz, hab den Namen vergessen, irgendein schmissiges Akronym, ja. wegen natürlich, wir sollen ja alle sparsamer werden.
Ja.
Also er ist quasi auch nur anwendbar, also die Subvention ist nur anwendbar auch nur auf die Hälfte oder so.
Ja, das kommt auch dazu. Aber wie gesagt, ich würde damit sagen, dass selbst Europa da nicht sieht, dass hier etwas anbrennt. Ja, diejenigen, die in Europa das entscheiden, ich gönne ihnen ihre Bezüge, wie es so schön heißt, aber sie sollen dann dafür auch was liefern. Und wenn da nur Bürokratie kommt, andererseits, Peter, warum sollten Bürokraten die Bürokratie abschaffen?
Ja, macht keinen Sinn. Du sägst den Ast nicht ab, auf dem du sitzt.
Würde der Fuchs auf Gans verzichten? Auch nicht. Das ist das Riesenproblem. Aber die mangelnde Akzeptanz, und wenn es eben das Eingemachte geht, tut mir leid. Das ist gefährlich. Ja, das ist gefährlich auch im Wahlverhalten.
Unterschätze aber nicht, wie viel Veganer es unter Füchsen gibt. Aber zurück noch mal ganz kurz, solche Umfragen wie jetzt vom BDI und die Leute, was ich gerade erwähnt habe, was heute reinkam, das ist nicht die erste, die in diese Richtung geht. Wie viel Alarmzeichen braucht es noch für eine Regierung?
Also ich würde reichen, um zu sagen, so geht's nicht weiter. Aber man ist da wirklich wie, als würde man jetzt noch die letzten Reste aus dem Topf noch rausschlecken, ja, statt zu sagen, wie wird der Topf wieder voll. Eine Panik. Nochmal, letzte Reform haben wir vor 22 Jahren gemacht. Kanzler Schröder, vor 22 Jahren. Und die anderen machen genau die Reformen, die er damals gemacht hat, übrigens unter Rot-Grün, interessant, ne? Ja, ja. Die wir nicht mehr wollen. Aber die anderen Konkurrenten machen sie genau so. Ihr könnt auch die Griechen zum Beispiel nehmen. 6-Tage-Woche, ja? Es lacht keiner mehr bei Griechenland wie früher. Die haben begriffen, hier passiert was. Und wenn man so weitermacht, wie gesagt, werden wir in 10 Jahren keine Autos mehr finanzieren. Da sind wir spätestens 10 Jahren Frankreich 2.0 und nochmal 10 Jahre sind wir ein Entwicklungsland. Es ist einfach so. Es ist einfach so. Die Unternehmen schauen sich das nicht an. Sie haben ja auch den Druck, erfolgreich sein zu müssen, wenn die Konkurrenz eben dann auch Standortvorteile woanders für sich nutzt, dann müssen wir auch mitstinken. Das hört ja damit zusammen. Und wenn die Politik, das ist dann der Höhepunkt, wenn meine Politik sagt, ja, die Unternehmen sollten mehr Lokalpatriotismus wahren.
Ja, das Wort dürfen wir jetzt nicht benutzen an dieser Stelle. Das wäre
Wahnsinn. Keiner bleibt irgendwo, wenn er weiß, ich gehe hier zugrunde. Das ist doch klar. Also manchmal kann ich mich nur wundern, was da kommt. Nochmal, Realsatire. Ja? Ja. Denk mal nicht, ich muss mal kneifen, ob ich jetzt wirklich wach bin. Ja, ja, aber die Frage, mich fragt heute, wie viel Alarmzeichen braucht man? Na, offensichtlich noch mehr. Aber wie gesagt, wenn der Karren im Dreck sitzt, ja, wir zahlen einen hohen politischen Preis. Das muss jedem klar sein.
Ja, absolut. 100%ig unterschreibe ich so. Was wäre der 3-Punkte-Plan des Robert Halver dagegen? Was sind die 3 Sachen?
Ja, einfach so. Was einfach sich vor Augen führen, was muss getan werden, damit die Industrie nicht nur hier bleibt, sondern neu dazukommt? Das erfordert leider eine Kernsanierung, die weit über das hinausgeht, was im Koalitionsvertrag steht. Als heile Gänschen, das da gelebt wird, ja, dem Motto, es muss sich was ändern unter der Bedingung, dass sich nichts ändern darf, ja, damit fahren wir das Ding an die Wand. Es wird ja schlimmer, es wird ja nicht besser, es wird schlimmer. Und auch eine verbesserte Weltkonjunktur hilft uns ja nicht als Wirtschaftsstandort, es hilft den Unternehmen, die woanders produzieren. Meinetwegen die Unternehmen, die in China für China produzieren oder in Amerika für Amerika. Ja, aber es hilft dann nicht dem Wirtschaftsstandort. Überhaupt nicht. Es wird nur in Kommissionen gedacht, das ist vorbei. Es muss jetzt gemacht werden. Und ja, ob ich das machen will, ich bin ja kein Politiker, da bin ich auch dankbar für, aber da müsste man einfach mal so einen Plan haben und sagen, das und das wirklich ist umgesetzt. Feierabend. Und zur Not muss man vielleicht die Minderheitsregierung mal anstreben, aber ich kann ja so nicht weitermachen. Ich kann ja so überhaupt nicht weitermachen. Das ist ein Krankheitsbild und der Arzt sagt, nö, ich habe an sich keine Lust. Ja, ich halte lieber mal ein paar Vorträge, irgendwo ein paar weise Vorträge, aber operativ handelt, nö, will ich nicht.
Nein. Ich kann eine Salbe verschreiben.
Ja, vor allem bei Energie. Die Kosten müssen brutal runter. Was machen wir eigentlich, wenn die Franzosen ihren Atomstrom winterlich selbst brauchen? Was machen wir dann? Geben alles Fahrrad, Dynamo und so sorgen für alternative Energie. Hey, das wird überhaupt nicht thematisiert. Ja.
Wir haben ja zum Glück etwas leerere Gasspeicher als letztes Jahr.
Ja, toll, das reicht dann. Lass den Winter mal hart werden, dann ist das relativ schnell beendet. Ja. Ja. Nein, also so wird kein Unternehmen bei uns großartig investieren. Und nur zu sagen, oh, da kommt jetzt mal ein Hightech-Unternehmen, das hier ein paar Milliarden investiert. Das ist der Tropfen auf den heißen Stein. Wir verlieren ansonsten so viel, auch gerade im Mittelstand, ja, dass man es mal ausgezeichnet hat. Auch MDAX-Werte, TecDAX-Werte, SDAX-Werte.
Die Hidden Champions sind immer noch da, aber wir tun alles, damit sie bald nicht mehr da sind.
Ja, aber vor allen Dingen, aber die sind noch da.
Mehr Hidden als Champions.
Die gehen ja auch nicht da unbedingt ganz weg, weil sie Angst vor der Wegzugbesteuerung haben, aber die, das woanders sich wieder was zu machen, ja, auch kleiner, um die Zölle zu gehen, die Trump ja dann verhängt hat, ja. Aber die Arbeitsplätze sind dann weg. Und ich überlege immer, was diejenigen machen, die in der Industrie arbeiten, die vielleicht Kinder haben, eine Ausbildung sind oder Baufinanzierung haben. Da ist der, ich sage es mal deutsch, der Hinterstell auf Grundeis.
Das ist richtig, aber du bist nicht ganz so mobil wie der Mitzwanziger.
Also hat man an die Menschen zu denken, ja. Wie früher ist immer Fakten, Fakten, Fakten und die Leser denken, wann, ja, was bei euch, glaube ich, ne? Ja.
Genau, ja.
Und heute muss man denken, Fakten, Fakten, Fakten und an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denken. Darum geht es. Die müssen eine Perspektive haben. Bin mal gespannt, wie das Weihnachtsgeschäft läuft, ne? Ob die Gabentische sich so durchwiegen oder ob man sagt, nö, Schmalhans-Küchenmeister. Dann erkennt man sehr viel.
Ja, wobei natürlich, ich glaube, das ist immer ein sehr ebener Brei, den wir da haben. Wir sind ja kein Konsumwunderland. Ja. Da hat man sich darauf eingestellt, dass das jetzt kein Riesenboom wird.
Ja, stimmt. Aber wie gesagt, für die 18 bei uns ist es nicht negativ, wie gesagt, weil die ihr Glück woanders sehen, dorthin gehen, wo standortmäßig Milch und Honig fließen. Zumindest bei seinem im relativen Vergleich zu Deutschen. Und das ist das große Problem. Also jetzt haben wir die Diskrepanz. DAX oder auch hoffentlich MDAX dann im nächsten Jahr im Vergleich zu den Wirtschaftswachstumsraten, die sind 3 Jahre nicht gewachsen. Wenn wir nächstes Jahr 1% hinkriegen, ist das zum Sterben zu viel, aber fürs Leben zu wenig.
Zu wenig, ja. Es ist ein Stichwort. Lass uns mal noch mal ganz kurz rüberschwenken nach Japan. Ich finde natürlich auch wahnsinnig interessant, was im Moment passiert. Everybody's Darling, das letzte Jahr oder anderthalb Jahre. Jetzt natürlich eine japanische Maggie Thatcher, aber natürlich unter anderen Vorzeichen, nämlich mit hoher Verschuldung, hohen Renditen bei den Staatsanleihen, einer Notenbank, die ohnehin schon bis oben hin voll ist mit den eigenen Staatspapieren und darauf einen Haufen nicht realisierte Buchverluste sitzen hat und so weiter und so fort. Und jetzt kommt noch mal ein bisschen Abenomics obendrauf. Es ist ein schmaler Grat zwischen, das ist richtig geil und kann Japan noch mal so richtig nach vorne bringen, zu Liz Truss-Moment, ne?
Ja, man wird die Verschuldung noch weiter ausfahren, definitiv. Also zu der extremen Verschuldung, ja, wir wissen ja alle, Japan ist ja mit dem Mehrfachen seiner Wirtschaftsleistung schon verschuldet. Das aber im eigenen Land, vor allen Dingen bei der Notenbank. Aber wieso sollte man das nicht weitermachen? Gut, das Problem ist, die Renditen steigen, aber da wird man zur Not eben auch sagen, die Hand draufhalten, darf über ein gewisses Niveau dürfen, die Renditen nicht gehen, dann wird die Bank of Japan auch aufkaufen. Okay, es gefällt natürlich nicht Donald Trump, der natürlich sagt, naja, wenn die Japaner und die so einen schwachen Yen haben, konkurriert ja die Exportindustrie mit unserer in Amerika. Ja, andererseits ist natürlich dann ein schwacher Yen auch die Möglichkeit, über Yen Carriage Rates in Japan Geld aufzunehmen, weltweit anzunehmen, auch ein Pluspunkt. Aber die neue japanische Ministerpräsidentin, ja, wie du sagst, die Maggie Thatcher unter anderen Vorzeichen, wird das weitermachen, weil die Konjunktur braucht die Unterstützung und sie investiert jetzt auch massiv in Japan, haben das ja auch lange hinten angestellt. Das bringt natürlich dem Land dann auch schon Punkte wirtschaftlich, aber die Staatsverschuldung wird galoppieren, aber ich würde aus dem Grund Japan nicht ablehnen. Ja, wir haben immer schon sehr viele Schulden gemacht seit 1990. Ja. Es kommt noch mehr dazu. Solange die Bank of Japan die aufkauft, brennt da auch nichts an. Und die Renditen werden nicht weiter steigen. Das würde Japan umbringen. Also wird man
also sagen. Japanischer Aktienmarkt, also mehr Chance als Risiko aus dieser Gemengelage.
Nicht so, wie du sagst, Everybody's Darling, das war eben dann auch mal der massive Nachholeffekt, weil ja Japan Jahrzehnte gebraucht hat, um
40 Jahre
zu machen, aber jetzt nicht im Schweinsgalopp im nächsten Jahr wie in diesem Jahr, aber schon klar zu erkennen, ja, Potenzial, auch weil natürlich Japan so ein bisschen auch dann neben anderen Ländern in Asien auch die Speerspitze Trumps ist, ja, oder der Dorn im Fleisch der Chinesen nach dem Motto, das ist ja das Motto, Amerika will die Chinesen klein halten und da ist jedes Mittel recht und diese auf der Klaviatur spielt natürlich die neue japanische Ministerpräsidentin, ist ja sehr schlau, ist ja eine schlaue Füchsin, die natürlich dann Trump entgegengemotto, naja, lass uns doch gewähren in Japan. Wir werden dann auch vom Pazifik her die Chinesen auch ein bisschen unter Druck setzen. Ja, also ja, ja, Depotbeimischung, aber es ist jetzt nicht, aber nicht mehr das, was dieses Jahr gelaufen ist.
Du hast es vorhin schon auch angesprochen, Schwellenländer ist tatsächlich nach Gold die beste Asset-Klasse in diesem Jahr bisher, year-to-date, noch vor den großen Tech-Werten sozusagen, zumindest wenn man das so auf Index-Ebene zieht, habe ich letzte Woche große Statistik dazu gesehen. Bleiben die Schwellenländer nächstes Jahr so ein Must-Have?
Ja.
Oder ist da halt auch schon relativ viel Fantasie einfach durch den Bahnhof vorweggenommen mit all den geopolitischen Themen?
Die Schwellen haben jetzt einen riesen Vorteil. Also erstmal sind die Währungen auch jetzt stabil. Also als Euroanleger macht man da auch Punkte. Und wir haben sie eben angesprochen, Trump lässt sie leben, gemäß des schönen James Bond-Titels Leben und Leben lassen. Ja, er knüpft ihnen zwar Zölle ab, aber gleichzeitig sorgt er dafür, wenn der Dollar eben schwach ist, sind die Schwellenabführungen ja logischerweise dann stärker, dass kein Kapitalabzug stattfindet. Die können jetzt ihre Politik machen, ihre wirtschaftsfördernde Politik. Das ist positiv. Sie machen deutsche Wirtschaftspolitik wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wirtschaftswundermäßig, Leistungsprinzip. Leistung muss sich wieder lohnen. Sie sind im Rohstoffbereich so stark, aber auch in Vorprodukten, ja, also und auch preisgünstig, das hilft ihnen natürlich. Und sie haben natürlich jede Menge Nachholpotenzial. Also von daher würde ich die Schwellenländer im nächsten Jahr weiter positiv sehen. Es sind keine Kernmärkte, klar, aber man sollte sie auf jeden Fall mit dem Depot haben. Also diese frühere Sichtweise, naja, wenn Probleme sind, alle Schwellenländer einen Sack und draufschlagen, man trifft immer den richtigen, das ist nicht der Fall. Und dann wäre die Frage, inwiefern dann China interessant ist. Ich habe mit China immer das Problem, die sind ja dieses Jahr auch nicht unbedingt schlecht gelaufen, aber wenn die großen Social-Media-Giganten zu groß werden, da hat man wieder Angst in Peking, dass die zu mächtig werden und da wird dann wieder der große Sensormann rausgerufen. Das hatten wir ja auch schon mal. Das gefällt mir nicht. Und auch die Transparenz im Markt, die ist ja überhaupt nicht vorhanden. Das ist ja auch die Depotbeimischung irgendwie, aber eher breiter. Aber jetzt zu erkennen, was passiert da. Und wie gesagt, die Hightech-Werte sind durchaus ja interessant. Aber ich bin ja mal in Amerika, hat da die Nase vorn.
Ja, auch sie werden nächstes Jahr KI-Fantasie haben. Aber wie du sagst, das ist du hast halt einfach ein paar politische Risiken on top mit drin.
Definitiv. Und ich meine, die anderen Schwellenländer spielen ja gerne dann auch so, gucken wir mal, was bringen mir die Chinesen, was bringen mir die Amerikaner, was macht der Indien meisterhaft. Also die haben sich etabliert. Es sind keine Schwellenländer mehr, Peter, es sind die neuen Industrieländer. Ja.
So ist es, der globale.
Zur Stabilisierung der Weltkonjunktur. Viele Menschen, ja, die natürlich eine gewisse Stabilität liefern und damit übrigens auch unsere zyklischen Werte profitieren lässt, wenn sie doch eben ansässig sind und produzieren und absetzen.
Genau, und sich ein wenig den marktwirtschaftlichen Bedingungen anpassen.
Ja, das als unsere Autoindustrie. Ja, weil Sie wissen, da wird auch Wert drauf gelegt. Indien wird zum Beispiel, die auch eine Börsenaufsicht haben in Amerika, SEC nach dem Motto spanische Inquisition. Also genau die Nachteile, die China immer noch hat. Ja, da wollen sie eben zeigen, wir wollen das anders hinkriegen. Wir wollen eben auch Transparenz machen. Und das hilft natürlich auch. Überleg mal, die Typen, die großen Fondsmanager dieser Welt, wenn die da investieren und da wird dann Schmuh gemacht, ja, und das läuft nicht sauber, wenn die Anleger immer sagen, wieso habe ich da überhaupt investiert? Aber wenn da Ruhe reinkommt, ja, und der Druck des großen Geldes, macht das viel aus.
Du, abschließend natürlich der große Klassiker als Beimischung in jedem Depot. Ich weiß, du bist durchaus ein Fan vom Golde.
With the state of today's economy, it's more important than ever to invest in products that last for years to come. As a season shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made from the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back in your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about.
From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality, made-to-last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Jetzt haben wir ja da einen langen Run hinter uns. Gibt auch da sehr viele Kursziele, die sich nach oben überschlagen fürs nächste Jahr. Braucht man jetzt einen höheren Anteil Gold noch bei den Preisen?
Also Gold ist immer aus meiner Sichtweise 10% des liquiden Anlage, ja vielleicht kann man auch 15 mittlerweile sagen, weil warum soll es nicht weiterlaufen? Es würde dann nicht weiterlaufen, wenn wir keine neue große Verschuldung machen. Wir machen weiterhin neue große Verschuldung. Würden wir dann nicht haben, müssten wir nicht haben Gold, wenn die Zinsen nach Inflation, nach Bonität attraktiv wären, haben wir auch nicht. Haben wir in der Welt, denn heile Gänschen, okay, vielleicht haben wir Glück, dass nächstes Jahr ein Waffenstillstand in der Ukraine irgendwie stattfindet, aber das wird dem Goldpreis nicht großartig schaden. Und wenn ich eben sehe, dass die Währungsreserven, gerade auch der Asiaten, nicht mehr unisono wie früher, bumm, in die US-Staatsanleihen gehen, sondern eine Alternative gefunden haben, Gold. Ja, ich habe ja oft in Vorträgen diese Grafik dabei, dass da 2008 die Notenbanken Gold wie am Schnürchen kaufen. Die Polen machen jetzt auch mit und die Tschechen. Also warum sollte dann Gold einbrechen? Und Peter, tun wir mal so, überlegen wir mal, Gold wäre jetzt bei 5.000 die Unze. Ich würde doch nichts verkaufen. Warum denn? Ich bin davor, dass ich die Sicherheit habe. Und das ja was Banales, weiß ich, aber ein rares Gut ist, ja, zeitgleich eben das Teufelszeug, Staatspapieren weiter steigt, ohne da, wie gesagt, eine vernünftige risikoadäquate Verzinsung zu bieten. Warum soll das im Trend nicht weitergehen? Das verhindert nicht, dass man auch mal, das haben wir auch gesehen, dass man auch mal Gewinne auf sich mitgenommen hat, weil eben vielleicht gewisse Lücken bei Bitcoin gefüllt werden mussten, ja. Aber das ist jetzt, die inneren Werte sozusagen sind da, auch wenn die äußeren Einflüsse negativ sind.
Hast nach der jüngsten Korrektur endlich mal Bitcoin gekauft?
Also ich bin in Kryptobereich investiert, aber da sehen wir eben dann den Drang. Ich meine, da ist das nicht, wie fing es an? Das wissen wir alle. Da kam die Zinssenkung nicht. Da haben viele gesagt, meine Kreditsicherheiten werden mir doch vielleicht zu teuer. Gerade wenn man kurzfristig finanziert ist, hat man Luft rausgelassen. Das haben natürlich dann die großen Investoren auch die Nutze gemacht und haben nochmal draufgehauen. Es wird aber dann in die andere Richtung gehen. Also ist die spekulative Anlage, die aber trotzdem längerfristig interessant ist. Aber mir wäre jetzt im direkten Vergleich für heute dann Gold lieber. Ich habe beides. Ich denke auch, die Kryptowelt wird sich wieder etwas fangen. Ja, es ist nicht wegzudenken, aber so eine gesunde Konsolidierung ist einfach dann vorbei.
Ich habe quasi neulich sehr interessanten Aufsatz von Ed Yardeni, kennst du ja auch in den USA gesehen, mit der in seinen Notes mit der wunderbaren Überschrift: Gold ist der neue Bitcoin.
Ja, gut, also auch ein älterer Herr, müsste ich Ihnen zu sagen, ja, aber wie gesagt, im Zweifelsfalle regt mich Gold natürlich deutlich weniger auf als Bitcoin. Von daher.
Hat es seine Daseinsberechtigung als.
Aber wie gesagt, um diesen Rückfall und so weiter, den wir ja gesehen haben, ja, das tut dann schon weh. Aber im Grunde genommen hört dazu, aber ist spekulativ. Wenn man alles andere hat, dann ja. Das muss man eben auch kennen. Also einfach diese Realität dann sehen. Aber mit den Zinssenkungen gibt es auch wieder eine gewisse Stabilisierung. Aber dass man sich das immer wieder vor Augen führt, das ist eben das Spiel. Das Spielmoment, ja, und Gold im Zweifelsfalle ist dann stabiler. Man muss ja auch darauf achten, auch bei Vermögensverwaltern, die werden natürlich lieber dann eben auf Gold setzen, als diese Sicherheitsanlage, als Krypto-Anlagen außerhalb von Stablecoins, als Sicherheitsanlagen, weil einfach diese Schwankungen will keiner haben, ja. Das macht die Anleger verrückt.
Naja, und vor allem, du musst in der Portfoliostruktur willst du ja eine negative Korrelation haben.
Ja, eben, und das ist ja
schon. Die halt Bitcoin nun mal nicht.
Ja. Und wenn du eben diese Stabilität auch ausweisen kannst, dass du hast ja, man würde Gold eher Rückschläge verzeihen als den Bitcoin. Ja,
so ist es.
Das auch mal so, wenn ich dann frage, wer ist denn bei Ihnen in Bitcoin oder in andere Kryptowährungen investiert? Das ist jetzt nicht die große Menge. Ja.
Jetzt könnte man natürlich sagen, es liegt am Alter des Publikums, die du hier bespaßt.
Ja, klar. Je Oller, je Dollar, sagt man ja im Rheinland. Die gibt man da nicht.
Aber nicht in der Geldanlage, ja.
Nee, aber wie gesagt, anscheinend will man da mehr Ruhe haben. Da will man die Zuwächse haben. Inflation plus X, dann ist auch gut. Aber daneben, wie gesagt, kann man ja gerne mal gucken, ob man da ein bisschen spekuliert. Aber ein Vermögensverwalter wird da immer deutlich ruhiger ran. Das verstehe ich auch, würde ich genauso machen.
Ja. Robert, mein Lieber, es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke dir für den Rundumschlag.
Ja, und du warst ja heute einigermaßen friedlich und nett, ja.
Gell? Ich hab mich auch ein paar Mal auf die Zunge gebissen. Es lagen mir ein paar auf der Hand, aber ich dachte, komm,
ja, doch,
wir gehen jetzt auch in die
Feuer, ne? Ja, gut, aber leben und leben lassen, ne?
Du weißt es, ich dachte einfach auch so, hey, wir gehen jetzt in die Weihnachtszeit rein. Jetzt, ja. Man muss ihn jetzt nicht durchbeleidigen, er soll auch mal ein paar ruhige Tage mit der Familie haben.
Da muss man doch, ja. Man muss ja auch, wie sagt es in der Politik jemand, man darf die Leute nicht so unter Druck setzen, ja. Sie sind sensitiv, das wird ihr wehtun.
Verdammt. Man muss auf die Gefühle Rücksicht nehmen. Nein, wir spaßen natürlich immer rum und haben daran eben auch unsere Freude, uns ein bisschen zu frotzeln. Und wenn ihr wüsstet, was passiert, wenn das quasi die Aufnahme nicht an ist, da gehen ganz andere Worte hin und her und mit vielem Gelächter, ehrlicherweise.
Immer noch mehr Quote machen.
So, ja, das stimmt, allerdings. Und wir haben uns auch was vorgenommen für die Zeit, wenn du in Rente gehst. Das wird aber noch nicht verraten.
Genau, ja.
Also ich danke dir, ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr so aufgestellt seid und ihr da so ins neue Jahr startet. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen, dir vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.
Und Glück auch. Alles Gute.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion. It's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2x the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18+ in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.